Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Den hört ihr bei uns auf rollingstone.de, auf Spotify, iTunes und Deezer. Wir bitten den heutigen Sound etwas zu entschuldigen oder sehr zu entschuldigen. Wir müssen heute im Homeoffice aufnehmen und machen das wieder per Zoom. Deswegen klingt es so ein bisschen wie aus dem Hubschrauber-Cockpit. Soll sich demnächst aber ändern. Und eine kleine Korrektur verbunden mit einem kleinen Gruß an unseren Hörer Citizen Kane. Citizen, du hast uns darauf hingewiesen, dass ich in der Rückschau der Filme von 1980 die Sensationsreporterin angekündigt habe. Das war tatsächlich ein Fehler. Der kommt erst in der 81er-Sendung, die wahrscheinlich in 2 Wochen gebracht wird. Das ist daher entstanden, wir haben im Dezember relativ viel vorgearbeitet, weil wir ja nicht wussten, was mit den Ferien und mit dem Lockdown wird und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich dann in der Übertragung mich in den Filmdaten so ein bisschen verrutscht. Also, das kommt noch. In der heutigen Folge sprechen Wielander und ich über The Stand, das letzte Gefecht von Stephen King, zu sehen auf Stars Play. Seit Anfang Januar. Das ist die zweite Verfilmung seines Romans. Es gab schon mal so eine Miniserie in den 90er Jahren, die so eine herrliche Kombination von 80er Jahren John Hughes Charakteren miteinander verbunden hat. Also zum Beispiel Rob Lowe und Molly Ringwald, die in den 90er total überhaupt nicht mehr so richtig die nicht mehr angesagt waren. So, und jetzt geht's um die neue Serie. Und mir macht es immer Spaß, mit Stephen King zu sprechen, weil ich ja auch seine Bücher so gerne lese, alle gelesen habe und sie so gerne ranke und ich sehr gespannt gewesen bin auf diese neue Verfilmung. Mir gefällt an Stephen King ja immer am besten dann, wenn er zu so einer Art Heimatschriftsteller wird und dann auch gleichzeitig so ein bisschen über die Grenzen Mainz hinausgeht, was gar nicht so oft passiert in seinen fast 100 Büchern, die er schon veröffentlicht hat. Diesmal geht's nach Boulder, Colorado und dort trifft sich der Widerstand der guten Menschen gegen die böse Menschen, verkörpert von Randall Flagg, der den Virus Captain Trips mit in Gang gesetzt hat und zum letzten Gefecht der Aufrechten gegen die Niederträchtigen aufruft. Mensch, heute habe ich es echt mit meiner Stimme. Ich bin heute nicht gut in Form. Arne, wie hat es dir gefallen?
Ja, also zunächst muss man sagen, ein Roman von 1978 und ich kenne den Roman nicht, habe aber gelesen, dass der 1000 Seiten lang war und der Verlag dieses Buch nicht veröffentlichen wollte. Ist ja übrigens ein sehr früher Stephen King, ne? Wenn nicht sogar.
Ja, das ist, ja, also es ist, wenn ich müsste kurz durch, 1, 2, 3, das ist sein 4. Roman gewesen.
Ja.
Und sein 5. Buch, es gab noch die Kurzgeschichtensammlung Night Shift, aber es ist sein 4. Roman, also war tatsächlich erst am Anlauf nehmen. Ne? Und hat schon sehr früh für Höhepunkte gesorgt.
Mit 1000 Seiten schien der Roman etwas zu lang zu sein, also etwa so lang wie Ulysses von James Joyce.
Und da käme er heute aber mit durch. Da käme er heute mit durch. Das hat nur damals der Verlag ihm geraten zu kürzen.
Später,
heute wäre es egal.
Später hat er den Roman, glaube ich, noch um 400 Seiten oder 600 Seiten verlängert. Ne? Ich habe gesehen, ja, es gibt eine Fassung in der deutschen Übersetzung, 1700 Seiten etwa. Ist also schwer vorstellbar, wie man ein so umfängliches, dickes Buch überhaupt lesen kann. Aber ich werde es bestellen, das glaube ich bei Heine. So, aber jetzt zu dem Plot. Wir sprechen hier über eine Serie, natürlich patentierter Stephen King, in einer Pandemie über eine Pandemie. Der Roman handelt davon, dass ein biologisches Virus sozusagen ausgebrochen ist, das in einem militärischen Labor entwickelt worden ist und es verbreitet sich über die USA und 99, mehr als 99% der Bevölkerung sterben. Dann gibt es den Kampf gegen Gut und Böse. Wenn ich es recht verstehe, ist es bei Stephen King meistens so. Hier hat man also diesen Randall, den Satan, und man hat Abigail, hier gespielt von Whoopi Goldberg, und man hat einige Figuren retten, rennen, flüchten. Zugleich ist es auch eine Art Roadmovie. Man hat als Kapitale des Bösen Las Vegas und man hat ein Maisfeld, in dem Abigail zunächst als Erscheinung, als Vision den Überlebenden beisteht und sie einlädt in ihr Refugium, das, glaube ich, Homestead oder dergleichen heißt. Und es sind also wenige Protagonisten, die übrig geblieben sind und die hier die Hauptrolle spielen. In der früheren Serie übrigens Gary Sinise, Laura San Giacomo, Molly Ringwald und Ed Harris in einer Nebenrolle. Später der bekannte Nebendarsteller Ed Harris. Diesen Film möchte ich gerne noch sehen, denn...
Entschuldige, erzähl weiter.
Der Film, also diese Serie, über die wir jetzt sprechen, The Stand, das letzte Gefecht bei Starzplay, ist sehr wirkungsvoll. Also nicht nur, weil wir uns tatsächlich in dieser Situation befinden, aber es ist beklemmend, es ist eine nicht effektheischerische Serie. Sie ist verhältnismäßig ruhig erzählt, sie ist realistisch erzählt und wir wissen mittlerweile ja einiges über eine Pandemie, was wir noch vor einem Jahr nicht gewusst haben. Und umso bestürzender ist dieser eigentlich nüchterne Film. Ich habe noch nicht zu Ende.
Genau, also ich kann dir nicht in allem zustimmen und das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, dass Buchleser im Vorteil sind, das wäre ja ein Totschlagargument. Es ist eine unglaubliche Schwierigkeit, diesen Roman in eine Serie überhaupt zu formatieren. Das muss man auch den Showrunnern zugutehalten, dass sie es zumindest probiert haben. Mir wird da zu viel mit Rückblenden gearbeitet und mit Vorausschauen. Das sind meistens immer diejenigen cineastischen Mittel, die man dann macht, wenn man nicht genug Zeit und Platz hat für eine kohärente A bis Z-Erzählung. Ich bin so ein bisschen durcheinander geraten und es wird mit einigen Figuren ein wenig komisch umgegangen. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden, aber Fran Goldsmith, also die weibliche Hauptfigur, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie durch Stu Redman, also den Gary Sinise gespielt hat damals und jetzt von James Marsden verkörpert wird, also so ein All-American Man, wird sie von ihm schwanger. So, in dem Roman ist es so gewesen, dass sie schon schwanger war und dann alleine schaffen musste, mit ihrem unfreiwilligen Kumpel Harold Lauder sich durch die Lande zu schlagen. Also da wurde die Geschichte erzählt von Stephen King, einer, heute würde man als Modebegriff sagen, Selbstermächtigten, einer Frau, die allein war mit ihrem ungeborenen Kind, dem Fötus, und sich damit durchboxen musste. Und diese ganze Ebene, die findet hier nicht mehr statt, weil sie von vornherein behütet wird, die Frau von ihrem Mann Stu Redman. Das ist das eine, was mich gestört hat. Dann, also das geht jetzt gar nicht unbedingt um die nüchterne Erzählung. Stimmt, du hast völlig recht, dass es eine nüchterne Erzählung ist. Aber was mir noch mal aufgefallen ist, gerade weil du Whoopi Goldberg erwähnt hast, Stephen King hat oft ein Problem damit, afroamerikanische oder schwarze Charaktere darzustellen. Also es war ja Spike Lee, der mal in Bezug auf Stephen Kings Roman The Green Mile, wo auch ein Schwarzer hingerichtet wird, den Begriff Super Duper Magical Negro geprägt hat. Damit meinte er, dass es oft weiße Autoren oder Filmemacher sind, die schwarze Charaktere immer als so sonderbar magiebegabt darstellen, dass sie auffallen und letztendlich aber nur so ein Vehikel dafür sind, die in Anführungszeichen normalen Menschen auf die richtige Fährte zu bringen. Und das ist diese, so wird Mutter Abigail, also sprich Whoopi Goldberg, ja auch genannt in der Serie, die Magic Lady in the Cornfield. Und das ist so ein ähnliches klischeehaftes, also eine ähnliche klischeehafte Figur. Stephen King tut sich da oft total schwer, einfach schwarze Menschen als normal darzustellen. Die müssen immer irgend so ein Glimmer um sich herum haben, der die weißen Menschen mitzieht. Und das ist mir hier nochmal aufgefallen. Es gab immer mal so Versuche von Filmemachern, das ein bisschen aufzulösen. Also man kann Stephen King nicht vorhalten, dass er ein Problem hat mit schwarzen Menschen, das gewiss nicht. Aber sie übernehmen bei ihm halt oft keine normalen funktionalen Rollen. So. Und Filmemacher in der Vergangenheit haben öfter mal was probiert. Die haben dann irgendwie im Schwarzen Turm dann den Revolverhelden Roland, der eigentlich ein Weißer ist, dann mit einer schwarzen Rolle halt besetzt. Oder jetzt in der letzten Verfilmung hier, Mensch, wie heißt es noch hier? The Outsider. Ja. Da wurde dann auch die Hauptfigur dann schwarz. Und das probieren die jetzt ein bisschen zu vermischen. Und das, ich finde das nicht mehr zeitgemäß halt irgendwie, wie Stephen King die Leute halt darstellt.
Also er hat, hat wahrscheinlich die besten Absichten und das will.
Ja, das schon.
Er setzt diese magischen Gestalten, unvergessen ja The Green Mile. Das ist ein großer, magisch begabter, schwarz.
Der heißt auch noch John Coffey. Ja. Der heißt John Coffey, die Initialen JC, Jesus Christ. Das ist auch kein Zufall.
Ja. Und der wird ja als Tom Hanks spielt ja in dem Film. Er ist eine eindrucksvolle Gestalt, so wie Whoopi Goldberg ja auch eine eindrucksvolle Gestalt. Mhm. Warum macht er das? Das ist doch, 78 hat er den Roman geschrieben. Seitdem hat er wahrscheinlich weitere schwarze Protagonisten in Büchern vorkommen lassen. Das ist ja gar nicht seine Welt. Ne? Ein so isolierter Mann. Ich erinnere mich daran, dass er mit dem Songschreiber Warren Zevon in einer Band gespielt hat. Und dass sie sich immer getroffen haben. Und das war so ein Männerclub, eine Kameraderie. Und das hat mich immer fasziniert, dass der Einsiedler, vermeintliche Einsiedler Stephen King, also mit Warren Zevon und anderen Musikern eine Band gegründet hat. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Einblicke hat in die schwarzen Gemeinden oder dergleichen, oder dass er da, wo er lebt, mit Schwarzen zu tun hat. Ne? Also das ist so
wirklich. Nein, genau. Er kommt aus dem weißen Maine. Er kommt total aus dem weißen Maine. Und er hat in seinem einem Buch von 2014, Mr. Mercedes, und dann in der Trilogie, die darauf aufgebaut hat, hatte dann auch eine schwarze Figur, einen schwarzen Studenten eingeführt, der immer damit so kokettiert, von allen für so einen Rapper gehalten zu werden und dann selber so Witze macht. Das war sein etwas bemühter Versuch, auch in der Neuzeit halt mit den Figuren umzugehen. Aber das liegt ihm einfach nicht. Und klar, man muss jetzt nicht irgendwie an der Magic Lady in the Cornfield so viel aufhängen. Es ist halt eine schwarze Frau, und dass sie halt im Cornfield ist, soll wahrscheinlich auch auf die Sklavengeschichte der Baumwollfelder auch mit anspielen. Und deshalb natürlich auch die Rache der Schwarzen an dem bösen Randall Flagg natürlich auch mit darstellen. Und ich finde ja, also Randall Flagg ist ja, das ist ja die wahrscheinlich am häufigsten vorkommende Figur in allen Büchern Stephen Kings überhaupt, wenn der auch ab und zu anders heißt. Der taucht immer wieder als mal als Zauberer auf, dann wie hier als Cowboy, dann stimmen nur die Initialen RF überein, aber er ist immer eine der häufigsten Charaktere, die man überhaupt sieht. Und also das Besondere ist, das hat King wirklich gut gemacht, dieser Kampf gut gegen böse, das mit dem Virus und so weiter, das hat keinen magischen Ursprung. Das ist ja, wie du auch gesagt hast, das ist entfleucht aus dem militärischen Komplex. Diese Seuche, die alle umbringt, die ist menschengeschaffen. Was Randall Flagg, der Satan, einfach clever macht, ist, er schließt sich dem an und nutzt das für sich aus, um Menschen um sich zu scharen und andere Menschen zu töten. Aber es ist kein dämonisches, das ist kein dämonischer Spross, oder das ist keine dämonische Saat, die hier aufgeht. Er nutzt einfach ein Menschenvirus, um Böses in die Welt zu bringen.
Also man sagt ja immer mal wieder in Talkshows und Debatten, das Virus ist blind, wie wir jetzt.
Ja, genau.
Hören wir jetzt immer wieder. So, das ist bei King verbindet das blinde Virus, das entfleucht ist, das zum Zwecke der Kriegsführung entwickelt wurde, verbindet er mit seinen moralischen Motiven. Also es kommt hier etwas hinzu, das in der Wirklichkeit eben nicht stattfindet. Es gibt eben kein Gut und Böse. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien oder die Überlegung, ob das nicht in einem chinesischen oder russischen Labor gezüchtet wurde. Sehr wahrscheinlich ist ja eher das Gürteltier oder die Fledermaus, die das Virus ausgebrütet hat ursprünglich. Ne? Aber diese sozusagen rein biologische Erklärung gibt es bei Stephen King nicht, sondern es gibt die älteste Verschwörungstheorie aus den 60er, 70er Jahren, dass der militärisch-industrielle Komplex ein solches Virus als biologischen Kampfstoff entworfen hat. Das ist also eigentlich die ursprüngliche Hippie-Vorstellung, wie so ein Virus entsteht. Und das,
ja, und dem fühlt er sich ja auch nahe, dem fühlt King sich ja auch nahe, ne? Also er war auch ein großer Nixon-Gegner, und dass der Roman 78 erschienen ist und auch aus so einem Misstrauen gegenüber Staatsdienern oder halt den Institutionen, die in Geheim an welchen Dingen werkeln, daraus entstanden ist, das spiegelt sich hier auch wieder. Das ist wichtig mit dem Virus und dass du das erwähnst, weil er hat ja eine Revision vorgenommen seines Romans, die ist 1990 erschienen. Und er hat ja das gesamte Geschehen um 10 Jahre nochmal nach vorne verlegt, also in die Zukunft, in die Jetztzeit, wo er es geschrieben hat, 1990. Was er sich zum Glück verkniffen hat, ist eine Allegorie aufzubauen, dass es irgendwie in Verbindung stehen könnte zu AIDS. Ne? Das wäre 1990 noch ein großes Thema gewesen. Und 1990 sind die Leute ja auch gestorben an AIDS. Das tun sie heute natürlich immer noch, aber es gab damals halt noch kein Gegenmittel. Und das hat er sich zum Glück verkniffen, so irgendwie so Andeutung zu machen, dass es sich um AIDS handelt oder dass es so ein Sinnbild für AIDS halten könnte. Es geht bei ihm auch zu dieser Zeit immer noch um ein militärisches Virus, das da gezüchtet wurde.
Ja. Und wie unterscheidet sich diese Revision von 1990 gegenüber von dem ursprünglichen Roman?
Sie hat vor allen Dingen, ist sie die erweiterte Fassung, die er 1978 noch kürzen musste auf Drängen des Verlags. Also er hat tatsächlich noch ein Ende mit angefügt, das wir auch nicht spoilern können, weil es wahrscheinlich in der Serie auch nicht aufgegriffen wird. Randall Fleck kehrt zurück zur Menschheit in einem anderen Zeitalter und begeht diesen Kreislauf der Verführung dann ein weiteres Mal. Also man wird diese Menschen einfach nicht los. Ich wollte noch mal kurz zur Serie sagen, sie setzt ja einen sehr, sehr starken Fokus auf Harold Lauder. Also die meisten hätten ja irgendwie gedacht, man würde Larry Underwood nehmen, den Rockstar, oder der übrigens, wo wir gerade vorhin über den super-duper Magical Negro gesprochen haben von Spike Lee, auch diese Figur des Larry Underwood, des Rockstars, ist im Roman nicht schwarz, sondern weiß. Also man versucht irgendwie mehr zu durchmischen, um King dann vielleicht damit auch zu entlasten. Aber dieser Harold Lauder, den man heute als Incel bezeichnen würde, als Involuntary Celibate, so wie der Joker von Joaquin Phoenix ja auch einer gewesen ist, da fokussiert die Serie doch sehr stark drauf. Und Harold Lauder war im Buch eigentlich nur, war einer der Protagonisten, aber auch nur einer der Top-10-Protagonisten. Es gibt sehr viele im Buch. Und nicht die Hauptfigur. Ich kriege ja das Gefühl, dass man da stark auf diesen, der wird auch einmal Snowflake genannt, ich hab das Gefühl, also es wird stark zeitgeistig versucht, ihn, der zum Gehilfen Flags werden wird, doch sehr stark in den Vordergrund zu rücken, als jemand, der empfangsbereit ist für diese Verführungen, weil er von der Gesellschaft ausgestoßen ist, weil er das ist, was man einen Geek nennen würde oder halt den Incel, den es heute immer mehr gibt, den aber die Gesellschaft nicht versteht. Und das finde ich also nicht wirklich einen glücklichen Fokus, weil die eigentlichen Hauptfiguren sind ja nun mal die schwangere Frank Goldsmith, der Rockstar Underwood und der All-American Man Stu Redman. Ne? Also dieser Harry Lauder-Fokus, der ist irgendwie unterhaltsam und der spielt den auch super. Er ist ein Möchtegern Tom Cruise, das sieht man irgendwie auch, wenn er vor dem Spiegel posiert. Aber er trägt ja die Geschichte gar nicht. Und das muss sich ja irgendwann ja auch herausstellen.
Ja. Und der Rockmusiker ist wahrscheinlich Stephen Kings Sehnsucht, während...
Auf jeden Fall, ja klar.
Er ist ja seine eigentliche Identität oder sein eigentliches.
Das hat er ja immer. Das hat Stephen King ja immer. Also es ist, der Larry Underwood ist ja auch kokainabhängig, so wie King es auch gewesen ist. Es kommt in der Serie jetzt nicht so stark raus wie im Buch. Und wann immer er Suchtpersonen und oder Musiker dargestellt hat, waren das immer alter Egos von ihm. Ne? Also es gibt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, einen Larry Underwood, sehr ähnlichen Rockstar in dem Roman Desperation, der auch einer ist, der so wie Larry Underwood die Sucht besiegen muss, die Menschen um sich erkennen muss, dass er Menschen helfen muss, anstatt nur an sich zu denken und dadurch dann im Tod dann auch seine Erfüllung dann tatsächlich oder Erlösung dann auch findet. Also King, also das sind Kings Lieblingsfiguren, so wie Jack Torrance ja auch, ne? Wir haben über Shining geredet, der Alkoholiker, das war auch sein alter Ego, der auch Gewalt gegenüber Kindern noch angewandt hat, seinem Sohn Danny den Arm gebrochen hat. King hat ja implizit zwischen den Zeilen in seinen Memoiren ja auch gesagt, dass er Gewalt mal angewandt hat in der Familie. Also das sind praktisch die, in denen er sich verwirklichen will.
Ja. Ja, was ist sonst noch zu sagen zu der Serie?
Es macht ja Alexander Skarsgård mit.
Ja.
Also ich bin ja großartiger Alexander Skarsgård-Fan. Ich finde den Typ mir echt spitze. Also ich liebe ihn, weil er, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, als hier Obererotik-Vampir in True Blood. Ja. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen, also aus der Skarsgård-Sippe. Aber dann hat er sich doch dann stark mit so einem sehr nuancierten, also wirklich ein extrem reduziertes, Minenspiel. Er weiß genau, wann er welche Hautfalte wie bewegen muss, um dann entweder smart oder bedeppert oder traurig melancholisch zu sein. Melancholia, ne? Also von Lars von Trier, vielleicht seine beste Rolle, wo er den gehörnten Ehemann spielt, gehörnt insofern, als dass halt seine depressive Frau erkennt, dass die Depressionen mehr Raum einnehmen werden als er. Also ich finde, er macht das schon ganz gut. Er wird hier ein bisschen zu sparsam noch eingesetzt, aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben erst 5 Folgen gesehen.
Ja, allerdings, ich werde es zu Ende sehen. Ja. Es ist bei Starzplay jetzt schon zu schauen. Ja, ich mag übrigens auch den Vater Stellan Skarsgård sehr gern. Ich dachte zunächst,
ja, den finde ich auch super.
Ich dachte zunächst, es sei Stellan, aber es ist Alexander Skarsgård hier.
Es gibt auch noch einen Skarsgård. Ich weiß nur nicht, welcher das ist. Der fällt mir gerade nicht
ein. Der zweite Sohn wahrscheinlich, ne?
Die bringen sich da alle mit. Hast du übrigens Stephen King selber auch gesehen in der Serie? Er ist einmal kurz zu sehen.
Nein.
Nee, er spielt, man sieht ihn nur auf einem Poster. Und zwar, du hast ja Homestead erwähnt, also das Altersheim, in dem man Mutter Abergeld findet. Auf so einem Plakat, das dafür wirbt, hat er sich, man würde wahrscheinlich sagen, selbstironisch auch als alter Opa da mit eingebracht. Er ist ja nun auch schon 73. Aber Heather Graham hast du ja sicher erkannt.
Ja.
Die übrigens auch, also Heather Graham spielt ja so eine Frau in den mittleren 40ern, die versucht, mit Larry Underwood nochmal irgendwie Kontakt aufzunehmen oder sich irgendwie mit ihm, ihn so als Retter zu verpflichten, weil es ja kaum noch Menschen gibt in New York. Und das ist auch eine Episode, die ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also sie hatte im Roman ja vor allem die Funktion, aufzuzeigen, wie egoistisch Larry Underwood eigentlich ist. Also sie erkennt, dass sie zu alt für ihn ist und zu wenig behende, und sie kann in diesem Survivalist-Mode, der in Amerika herrscht, halt auch nicht wirklich bestehen, und sie hält ihn eigentlich nur auf und dann bringt sie sich ja sogar um. Also sie ist mehr, man würde im Englischen sagen, so ein Plot-Device, um die Charakterfacette Larry Underwoods nochmal zu erklären, dass er ein Egoist ist. Die kommt mir hier ein bisschen zu wenig vor.
Ja. Heather Graham, ja. Boogie Nights, oder?
Boogie Nights, das war ein großer Durchbruch. Sie war aber nicht die auf den Rollschuhen, glaube ich. Das war, oder war sie die auf den Rollschuhen?
Roller Girl.
Ja, ich wechsle immer mit Julianne Moore, aber ja, das war die mit den Rollschuhen, genau. Mhm. Naja, okidoki. Ja. Das war heute eine unserer kürzeren Sendungen. Wir sind trotzdem froh, dass ihr, oder wir sind erst recht froh, dass ihr eingeschaltet habt, und machen wahrscheinlich beim nächsten Mal weiter mit dem zweiten Teil unserer James-Bond-Reihe. From Russia with Love. Und wir müssen ja unser Ranking noch machen. Ich muss das nochmal zusammentragen. Arne, du hattest ja Dr. No 4 Sterne gegeben und ich 3,5, ne? Oder ja, war das, dass du 3,5 gegeben hast und ich 3? Mal gucken, wie Liebesgrüße aus Moskau abschneidet.
Ja, wird noch besser sein.
Ja, der Beste kommt ja noch, aber das verraten wir nicht. Mhm. Gut, dann bis zum nächsten Mal, ja?
Ja, bis bald. Vielen Dank.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.